Das glaubt ja kein Mensch! Und ab zu einer Johnny Burkhardt Appreciation Folge. So klingt der wunderbare Jonathan. Wunderschönes Trikotstöffchen. Tolle Verarbeitung.
Johnny Burkhardt! 1-0 Mainz!
Ein absoluter Volltreffer.
Und die anderen beiden Volltreffer sitzen hier heute Abend bei mir in der Altstadt. Herzlich willkommen, Florian Schlecht.
Guten Abend. Du musst mir jetzt ganz kurz sagen, was das jetzt eben war, diese Buchstabenfolge ADHS oder wie heißt das?
ASMR.
Okay, das ist dann?
Das kannst du ja mal auf TikTok, also das ist das mit den Videos und den kürzeren, auch gerne längeren Videos. Die App da aus China, großer Datenskandal und so.
Ja.
Vorsichtig sein, wenn du reingehst.
Muss verboten werden.
Ne? Man kann sich darin verlaufen, nimm was mit, um dich zu wehren. Und geh da mal rein und gib mal ASMR ein und hör es am besten nur und guck dir es dir nicht dabei an.
Okay.
Da wird dann, das ist dann häufig so, weißt du, so Qualitätscheck, so qualitativ hochwertig ist der Tisch. Damit du so eine, auch ganz tolles Beispiel ist zum Beispiel, ich liebe es, die Handwerkskunst im SWR. Ganz geile Sache. Keine Musik, nichts, nur der Erzähler und die Geräusche beim Handwerk. Also wenn da zum Beispiel dann Papier hergestellt wird oder so, weißt du,
das, das hört sich so wunderschön an.
Das ist tiefenentspannt. Sonntags so eine Folge Handwerkskunst. Ich in der Horizontalen auf der Couch. Das ist mein Gottesdienst. Und wo wir beim Thema sind, Ihre Eminenz. Sie ist wieder da. Herzlich willkommen.
Hallo. Ich muss direkt eine Ansage machen. Bevor du mich jetzt hier mit vollem Namen falsch vorstellst, ich habe natürlich einen Langzeitvertrag unterschrieben und in der großen Tradition von Kate Noonscott, ehemals Abdo, sage ich, allow me to reintroduce myself. Bos geht, Budde kommt, Felicitas B. bleibt. Ja, deswegen jetzt Felicitas Budde in diesem Podcast.
Das wäre mir fast entfallen, weil ich habe damit ja gar nichts zu tun und ich kenne diesen Namen auch gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie das sein kann. Du klingst wie meine Ehefrau, aber schön, dass du jetzt auch dabei bist.
Es ist wunderbar, euch beiden dazu zu sehen, wie du dich um Kopf und Kragen redest, um ASMR zu erklären. Es ist beautiful.
Ich habe es probiert. Ich wollte jetzt nicht so hipstermäßig total überheblich, überzogen irgendwie erklären, sondern ich wollte es möglichst nah am Geräusch bleibend erklären.
Erst einmal ganz herzliche Glückwünsche an euch beide. Ich habe es jetzt ja heute auch endlich geschafft, euch euer Geschenk mitzubringen. Guckt bitte nochmal auf das Haltbarkeitsdatum, denn inzwischen sind ja doch gefühlte Jahre vergangen, dass ich dazu gekommen bin.
Das ist klar. Du hast es ja auch quasi erst heute erfahren, das war ein Spontankauf.
Ich habe es natürlich seit Monaten vorliegen. Seit Monaten ist dieses Geschenk sozusagen sicher verwahrt zu Hause. Lasst es euch schmecken. Und ich glaube, so ein bisschen kleine Flitterwochenende habt ihr euch jetzt in Hamburg gegeben. Kann man das sagen?
Kleines Flitterwochenende in Hamburg. Und da waren wir, glaube ich, nicht die Einzigen. Diese Möglichkeit haben viele Mainzer genutzt und haben mit dem Feiertag, dem Tag der Deutschen Einheit, einen Brückentag genommen am Freitag und ein langes Hamburg-Wochenende gemacht, was man ja auch wirklich gut machen kann. Hamburg, eine wunderschöne Stadt, eine Perle, wie manche singen würden, auch wenn das der falsche Verein ist, das wäre nämlich der HSV. Aber wir konnten leider erst am Samstag anreisen und trotzdem einen kompletten Samstag und einen kompletten Sonntag in Hamburg, das kann man sich mal schmecken lassen.
Ich war so überrascht, dass wirklich eine Direktverbindung ohne Umsteigen, 5 Stunden, wenige Haltestellen, du bist sofort in Hamburg drin. Hamburg hat sich richtig rausgeputzt mit bestem Wetter, also wirklich Tage zum Genießen, der ein oder andere ist schon früher angereist, hat den Brückentag genutzt, du hast schon gesagt, es gab Leute, die sind dann an die dänische Grenze gefahren, haben sich noch ein paar Deichschafe angeguckt, Fischmarkt wurde besucht, Hafenrundfahrt wurde gemacht, also ich glaube, die Mainzer haben richtig die Auszeit genutzt, um dann zu sagen, okay, Samstagabend, Topspiel, das muss gefeiert werden. Und dann ist das der Höhepunkt des Wochenendes. Die ganze Liga beschwert sich, was ist das denn für ein Topspiel? Bayern-Frankfurt ist doch am Sonntag. Aber für uns Mainzer war das wirklich das Topspiel, weil das alles auf diesen geilen Auswärtsabend hingeleitet hat. Und es war ja dann auch wirklich ein Festspiel.
Und viele Mainzer haben es auch noch genutzt, um Familie irgendwo zu besuchen. Wann kommst du schon mal da in den Norden, da in die Ecke? Ne? Ansonsten ist das ja immer nur in der zweiten Liga. Da waren wir jetzt schon länger nicht mehr, haben wir schon länger nicht mehr vorbeigeschaut. Die Familie wusste auch gar nicht mehr, wie wir aussehen. Also ich glaube, das ging einigen so. Und dann vor dem Spiel, nach dem Spiel ist man da nochmal, hat da irgendwie nochmal einen Zwischenhalt gemacht auf der Autobahn oder ist eine Station später ausgestiegen. Also das war wirklich feinstes Wochenende. Und weil du es gesagt hast, Topspiel, weil zwei eingetragene Vereine. Also da habe ich wenig Mitleid mit jedem, der da rumheult. Wenn zwei eingetragene Vereine in der Bundesliga gegeneinander spielen, dann sind das Festspieltage.
Ich kenne zumindest jemanden hier am Tisch, der hat seinen DAZN-Account am Wochenende seinem Nachbarn übertragen, damit er sich Frankfurt-Bayern angucken kann. Ja, er wollte das Spiel sehen und ich dachte, guck's dir an, ich habe das wahre Spitzenspiel ja schon am Samstagabend gesehen.
Du, das darfst du hier nicht zu laut sagen. Man hat uns gesagt, DAZN hört dir hin und wieder zu. Ne, und dann werden die jetzt sofort in den Abonnements nachgucken. Florian Schlecht, da hat es noch eine kleine Standortverzerrung gegeben, so um wenige Meter. Oder hat der Nachbar bei dir auf der Couch geguckt?
Ja, sagen wir einfach mal ja. Natürlich hat er bei mir auf der Couch geguckt. Er war herzlich eingeladen. Zwinker, zwinker.
Seit die auf 45 Euro gegangen sind bei DAZN, haben die da irgendwie wenig Toleranz.
Mein Abo läuft tatsächlich auch diesen Monat aus. Also von daher hoffe ich, dass die Sanktion da nicht mal ganz so hart sein wird.
Ja.
Denn ich bin ja nicht in Hamburg gewesen am Wochenende.
Ich
hole jetzt sozusagen erst verspätet über den Umweg Kiel danach im November. Aber ich hatte jetzt ein relativ für unseren Job untypisch freies Wochenende. Hab mir das Spiel dann auf der Couch mit der Katze angeguckt. Ja. Die saß sogar mal bei mir, hat das Spiel mitgeguckt und war auch einfach schön. Und wir kommen ja später noch dazu, dann noch diese neue Liebe zwischen Jonathan Burkhardt und Lothar Matthäus zu sehen. Ach, ich freue mich schon richtig, wenn wir auf das Kapitel kommen. Dieses flüssige Glück, das ich am liebsten in dem Fall in ein Gläschen wie bei Harry Potter abgießen würde und mich jederzeit davon bedienen möchte.
Insgesamt war das einfach ein tolles Spiel und mich hat es erfreut, als wir durch Hamburg sind, durch Schanzenviertel sind, wie gastfreundlich alle waren. Also da kamen Leute und haben die ins Dim-Sum gequatscht, wir sehen uns gleich am Stadion. Ne? Und das waren dann halt Hamburger und das war einfach geil. Und das war so eine gesunde Konkurrenz, so wie du sie auch auf dem Mainzer Marktfrühstück kennst. Das hat mir unheimlich gut gepasst. Und das mag ich einfach, wenn du dich irgendwo als Gastfan wohlfühlen kannst in der Stadt. Und deswegen ist Mainz ja auch so eine beliebte Auswärtsfahrt durch die Bundesliga hinweg. Und auch dieses Hymnensingen, das war dann etwas im Schatten des Doms, die Vereinshymne gespielt. Das ist etwas, was auch nicht alltäglich ist, was eigentlich ja auch etwas ist oder sagen wir mal lieber gewesen ist, was Mainz 05 immer gemacht hat. Man macht das zwar noch immer, Andreas Bocchius ruft die Startaufstellung der Gegner aus, es ist aber im Vergleich zu früher, als Klaus Haffner das gemacht hat, ist das etwas lieblos geworden, muss ich wirklich sagen. Also früher, das haben ja dann sogar mal Fans dann noch selbst gemacht und dann gab es wirklich die Möglichkeit, da zu interagieren und es wurde anders interagiert. Also St. Pauli hat da zumindest gezeigt, dass man Gastfreundschaft vielleicht nochmal ein bisschen aufleben lassen könnte bei Mainz 05. Vielleicht könnte man daran ja nochmal ein bisschen feilen. Die Vereinshymne muss man ja vielleicht nicht spielen, aber ich finde die Startaufstellung nochmal mit ein bisschen mehr Liebe ansagen, sodass auch alle mitmachen, das fände ich schon mal wieder ganz cool, weil das nimmst du mit und mit so einem geilen Auswärtsblock dann fühlst du dich wirklich willkommen und dann machst du auch richtig Stimmung. Und es war einfach ein geiles Feeling.
Es waren ja nicht nur St. Paulianer, die einen gegrüßt haben, was ich dann auch immer geil finde, wenn einfach Leute in der Stadt unterwegs sind, die sehen, dass du irgendwie ein Mainz 05-Trikot anhast und einfach quer Mainzer über die Straße rufen.
Oh ja.
Da geht's dann schon los. Aber ich muss auch sagen, Millerntor war schon immer auf meiner Bucketlist der Fußballstadien, die ich mal besuchen wollte. Einfach weil, ich meine, gut, jetzt zweite Liga haben die lang gespielt, diese ikonischen Derbys gegen HSV, einfach dann auch immer Festspieltage. Und Hells Bells einmal live bei denen im Stadion zu hören, das ist halt auch, das ist einfach geil. Und wenn du da stehst und merkst, der Auswärtsblock, finde ich, ist auch fürs Stadion relativ groß. Du hast Platz.
Du bist nicht in der Ecke geparkt.
Genau,
irgendwie,
du kommst als Gästefan auch echt gut rein. Und das, ich finde die Atmosphäre und das Stadion, das ist so, das strahlt so eine Gastfreundlichkeit aus. Und ich finde, St. Pauli schafft es auch immer wieder auf eine sehr unaufdringliche Art und Weise, einfach ein gastfreundlicher Verein zu sein, der auch echt unaufdringlich inklusiv ist. Also ich muss wirklich sagen, das ist sowas, was ich mir manchmal bei Mainz 05 wirklich wünschen würde. Wir haben uns mit dem Leitbild echt was auf die Fahnen geschrieben und haben auch ein Vereinserbe, was wir nach vorne tragen wollen. Und an manchen Stellen denke ich mir, da könnte Mainz 05 wirklich nochmal offensiver nach vorne gehen. Und ich meine, wir hatten eine Diskussion hier im Podcast auch schon und wir haben auch mit Johnny Burkhardt schon drüber geredet zu dem Thema, aber wir könnten ja auch mal wieder die Regenbogenbinde auspacken. Also es sind halt so Sachen, da passt bei St. Pauli, finde ich, sehr viel zusammen. Und es ist einfach schön, so ein komplettes Stadionerlebnis da zu haben. Und ich meine, Hamburg hat ja auch einiges zu bieten, dann nach so einem Auswärtssieg auch nochmal irgendwie dann in der Stadt feiern zu gehen, ist natürlich auch geil.
St. Pauli hat dann die Reeperbahn, wir haben die Schobbeschachtel. Ich finde, wir können da gut mithalten, um ehrlich zu sein. Ja? Bei denen ist das die große Freiheit, bei uns die kleine Kiste. Ich kann damit sehr gut leben.
Und die Gastfreundschaft, die haben sie ja richtig auf die Spitze getrieben, muss man dann ja sagen.
Ja, die haben uns also...
Gastgeschenke noch und vor allen Dingen, wir zwei waren ja Dim Sum essen und wir haben Glückskekse gekriegt und da stand drauf, was stand da drauf zum Thema Geschenke? Du wirst Geschenke kriegen, die du nicht erwartest. Und ich dachte mir...
Und du sollst dich von Dingen fernhalten, die dir keine Freude machen.
Genau, also das hätte ja jetzt in jede Richtung, hättest du das ja interpretieren können. Ne? Fahr nicht so viel auswärts, ist nicht gut für dich, Junge. Das tut dir nicht gut, du regst dich doch nur auf. Und Geschenke verteilen, das kann dann auch, ja, du könntest ja Geschenke verteilen, so ungefähr. Aber irgendwie kam ja doch alles anders.
Und ich muss auch wirklich sagen, vor dem Spiel, ich war ja noch mittwochs beim Millanton zu Gast. Und wir haben so ein bisschen auf die potenziellen Szenarien für dieses Abendspiel geschaut und ich war mir nach dem Gespräch eigentlich ziemlich sicher, dass das ein ziemlich trostloser Kick wird mit zwei Defensivmannschaften, die beide den Ball nicht haben wollen und eigentlich gegenseitig zugucken, wie der andere daran verzweifelt. Aber das wurde ja dann doch erfreulicher als gedacht.
Also meine Expertise, das habe ich ja vergangene Woche schon gesagt, was Mainz 05 Hoffnung machen kann, ist, dass ich ein schlechtes Gefühl vor St. Pauli habe, denn in den vergangenen Spielen habe ich eigentlich grundsätzlich immer falsch gelegen. Eigentlich bin ich auch ein ziemlicher Bauchgefühlmensch, also wo dann eigentlich so, ich glaube zumindest, auch einiges an analytischem Geschick reinkommt. Ich muss mich jetzt da selbst nochmal hinterfragen. Ich war dann aber tatsächlich überrascht, gerade nach diesem Heidenheim-Spiel, das wirklich schlecht war und das ja auch große, große Bedenken ausgelöst hatte, wie der Weg in den kommenden Wochen weitergeht, dass die Mannschaft im gesamten Kollektiv wahnsinnig geschlossen wirkte, aufgetreten ist und dieser Atmosphäre am Millerntor auch brutal gut getrotzt hat.
Und da würde ich sagen, gucken wir uns dein Gefühl mal näher an, gehen das Ganze faktisch und analytisch an und schauen, was daraus geworden ist.
Hat sie das stark gemacht gegen das, was kommt? Ist das so?
100%, ja. Vor allem mental stark gemacht. Wie Herr Matthäus es sagt, es ist Widerstände überwinden. Wie Herr Matthäus es sagt. Herr Matthäus, das sagt. Das, glaube ich, dann macht dich stärker. Und ich bin einfach super stolz, dass ich heute das erste Mal hier an dem Tisch stehen darf.
Herr Matthäus, sagt er auch. Bescheid, ne?
Lothar. Dankeschön.
Hast du Dankeschön. Angeboten, oder?
Na, also, wir haben nicht so oft ein Topspiel und deswegen ist es das erste Mal, dass ich hier sein darf. Nee, Dankeschön.
Johnny Burkhardt!
Wie Herr Matthäus es sagt, es sagt, es sagt.
Ja, mein lieber Herr Matthäus. Also ist jetzt Henriksens Krise vorbei oder war das mit 8 Punkten aus 6 Spielen ein Auftakt nach Maß?
Ich würde sagen, dass die Punktausbeute bislang jetzt echt gut ist. Wir reden auch von 7 Auswärtspunkten. Das ist für Mainzer Verhältnisse schon ein guter Start in die Saison. Man hat vor allem jetzt das Gesamtpaket abgeschlossen mit vielen Gegnern, die auf Augenhöhe liegen. Das war auch wichtig, gerade bei St. Pauli, dass man eben nicht mit dem schlechten Heidenheim-Moment direkt in den Abstiegssumpf gezogen wird. Jetzt kommen natürlich harte Gegner nach der Länderspielpause und da müssen wir dann mal abwarten, wie dann eben Verteidigung, Sechserposition, Spielaufbau sich dann eben gegen die Topclubs der Liga schlägt.
ich hatte das Gefühl, die Mannschaft hat eine ganz klare Antwort auf die Frage gefunden, ob es eine Henriksen-Krise gibt oder nicht. Ich glaube, die haben einfach gesagt, nee, wir spielen jetzt auswärts Topspiel bei St. Pauli, wir hauen alles raus, was geht. Das war, glaube ich, für die neutralen Fans nicht das ansehnlichste Spiel, aber ich sag mal, aus Mainzer Perspektive absolut effizient. Und damit war es genau das, was wir gebraucht haben. Und ich glaube, jetzt haben wir mit der Länderspielpause einfach ein bisschen mehr Zeit, auch nochmal zu gucken, was für Alternativen der Kader auch an der einen oder anderen Position hat. Weil wir doch, glaube ich, auch im Spiel gegen St. Pauli gesehen haben, dass es Alternativen geben kann.
Die gibt es auf jeden Fall. Also ich würde auch sagen, richtige Henriksen-Krise, die gab es so nicht. Aber die Leistungen waren halt einfach nicht gut. Und man merkt schon, dass die letzte Saison ihre Spuren hinterlassen hat. Nicht nur beim Umfeld, auch beim medialen Umfeld, beim Fanumfeld, sondern auch im Verein und bei den Spielern, dass man auf jeden Fall, und das hat Johnny auch nach dem Spiel gesagt, vermeiden wollte, wieder in diesen Sumpf reinzukommen. Man hat aber auch gesehen, was man kann und ist aber mit einem negativen Druck dran gegangen, um sich unbedingt beweisen zu wollen. Und das hat man auch gesehen, weil, und du hast es gerade gesagt, Schlechti, Gegner auf Augenhöhe, also jetzt einen richtig geilen Start hinlegen, haben wir eine Riesenmöglichkeit. Und wenn du mit dem Mindset rangehst, dann blockierst du dich auch selbst irgendwo. Ich finde aber auch, dass es keine rein mentale Sache war und dass es da schon die ein oder anderen Sachen neben Kader und Co. gibt, die auch auf dem Platz zu suchen sind, die zu dieser leichten, diesem Hauch von Krise geführt haben.
Trotzdem finde ich, dass Henriksen so ein bisschen den Schritt raus wieder mit der klassischen Emotionalität gemacht hat. Also in der Pressekonferenz hatten wir ja schon eigentlich gehört, er ging da weniger auf taktische Dinge ein. Er ging darauf ein, denk nicht so viel nach. Ja, also wenn du eine Frau ansprichst, ja, so hat das er gesagt, ja, denk nicht viel drüber nach. Er hatte gesagt, es ist bei ihm schon ein paar Jahre her, aber er wusste offenbar noch, wovon er redet. Und im Fußball ist es genau die gleiche Geschichte. Und das haben wir von ihm ja auch bei der Jagd auf den Klassenerhalt sehr, sehr häufig gehört. Und ich finde, dass er da rhetorisch eigentlich wieder stärker jetzt in diese Schiene auch zurückgegangen ist, auf die Emotionalität dieses Spiels zu gehen. Natürlich war es dann umso wichtiger, dass die Mannschaft emotional auch abliefert, was mir nach dem Heidenheim-Spiel tatsächlich das große Fragezeichen war. Also wie geschlossen tritt diese Mannschaft auf? Gerade am Millerntor, gerade gegen so einen starken, formstarken Gegner. Da war ich tatsächlich positiv überrascht.
Und ich glaube, das ist an so einem Abendspiel auf St. Pauli auch extrem wichtig, weil die kamen ja mit einigem Rückenwind auch aus dem letzten Spiel raus. Und ich glaube, denen liegt es auch echt nochmal am Herzen, einfach zu zeigen, was sie zu Hause drauf haben, weil das konnten sie bisher auch nicht so auf die Platte bringen. Und da eine Antwort zu viel zu finden, war, glaube ich, extrem wichtig, auch einfach um in der Länderspielpause dann nicht noch die komplette Krisenmaschinerie anwerfen zu müssen.
Ja, St. Pauli, vielleicht war das eine ungünstige Konstellation für sie. Abendspiel zu Hause. Da willst du performen, du willst abliefern. Aber eigentlich bist du eine Mannschaft, die nicht so gut mit Ball funktioniert in der Bundesliga bisher. In der zweiten Liga sah das anders aus unter Hürzler. Aber unter Blessin bist du jetzt eher auf Umschaltfußball umgestiegen. Das ist bei so einem Samstagabendspiel, wo du noch kein Tor zu Hause geschossen hast in der Bundesliga, da willst du abliefern. Und man muss ja auch sagen, in der ersten Halbzeit haben sie ja Druck gemacht. Aber diese Konstellation hat, glaube ich, bei dem einen oder anderen zur Übermotivation geführt und vielleicht an der einen oder anderen Stelle zu einem Flüchtigkeitsfühler. Flüchtigkeitsfühler, möchte ich an der Stelle
betonen. Der Flüchtigkeitsfühler. Also mein Gefühl war tatsächlich, dass das Spiel natürlich dann auch wahnsinnig gut für Mainz einfach begonnen hatte mit den Toren. Also St. Pauli kam jetzt mit einem 3-0-Sieg in Freiburg bei 27% Ballbesitz. Also ich musste echt staunen bei der Statistik. Also das heißt, man hat defensiv gut gestanden, man hat Nadelstiche gesetzt, aber man hat eigentlich das Spiel nicht kontrolliert, nicht dominiert. Man hat einfach die wenigen Ansätze, die man hatte, eiskalt ausgenutzt. Und das war dann natürlich gegen Mainz, früher Rückschlag, Doppelrückschlag, kaum mehr möglich. Also man musste das Spiel am Ende dominieren, man musste es kontrollieren. Und das hat Mainz dann, finde ich, ganz gut an die Karten gespielt.
Das war ja das, was wir auch in der letzten Sendung gesagt haben. Da besteht eine Chance. Vielleicht stellst du mal um, machst was Überraschendes, schießt das frühe Tor und dann sagst du, okay, Return, Jungs, und jetzt wieder volle Power hinten stehen und sauber rauskontern. Kam anders, aber genauso.
Ja, ich glaube, da ist wirklich das Ding, dass wir eigentlich als längerer Bundesligist, sage ich mal, auf St. Pauli vielleicht mit einem Vorteil anreisen, aber den hatten wir dann nicht mehr, weil sich die Vorzeichen für das Spiel quasi am letzten Spieltag rumgedreht haben. Und letztendlich ist es, glaube ich, auch bei uns gerade so, das, was St. Pauli ja in Freiburg in die Karten gespielt hat, das spielt uns auswärts im Moment auch in die Karten, weshalb wir ja auswärts im Moment auch besser performen als zu Hause.
Ja, auswärts sind wir brutal, das kann man gar nicht mehr anders sagen. 05 ist seit 6 Auswärtsspielen ungeschlagen. Die letzte Niederlage war die unglückliche gegen Leverkusen, das waren die beiden Torwartfehler von Robin Zentner damals. Und die letzten vier Auswärtsspiele wurden immer 3 Tore geschossen. Das ist auch eine Knallerstatistik. Das ist nicht selbstverständlich. Das heißt, wir reden hier von 12 Toren insgesamt in 4 Spielen. Davon gefühlt hat alle Johnny Burkhardt geschossen und viele davon auch mit Kopf. Also auswärts bärenstark.
Also ein Freund von mir, der mal einen Drittligisten in Norddeutschland trainiert hatte, das ist schon lange her, hatte eine ähnliche Statistik, ne? Also der ist mit 2 Heimklatschen gestartet, dann kamen aber 2 Auswärtssiege und vor dem 3. Heimspiel hat er dann sozusagen den Mannschaftsbus 1 Stunde über die Autobahn fahren lassen, um der Mannschaft ein Gefühl von Auswärtsspiel zu geben. Und es ging dann tatsächlich 1-0 aus. Jetzt würde ich es aus Gründen der Nachhaltigkeit vielleicht nicht unbedingt empfehlen, aber tatsächlich könnte das so ein psychologischer Moment sein. Aber momentan muss man sagen, Mainz 05 seit Wochen wirklich auswärts beständig. Also das Umschaltspiel funktioniert wahnsinnig gut, man ist torgefährlich, man spielt seine Angriffe recht schnörkellos aus und es war auch relativ angstfrei jetzt am Wochenende. Ja? Also man hatte irgendwie nicht so diesen Druck, den man sich offenbar vor den Heimspielen auch gemacht hatte, was Johnny Burkhardt dann gesagt hatte. Ja? Also gerade weil man da in der Rückrunde ja auch jeden Gegner weggezwiebelt hat. Dann
ja, unheimlich heimstark war man. Ne? Und ja. Das dreht sich jetzt gerade so ein kleines bisschen. Wir haben gerade wieder Mainz 0,5. Zu Hause geht nichts, auswärts geht viel. Das kennen wir schon, das haben wir schon ganze Saisons durchgezogen. Teilweise haben wir eine ganze Hinrunde nicht mitgespielt und dann nur noch die Rückrunde Champions League reif. Also das kennen wir schon, das können wir schon. Ich bin aber gespannt, ob Henriksen das in den Griff kriegt.
Ja, muss. Also die nächsten 3 Spiele sind Heimspiele. So, wir können nicht gegen Leipzig, Gladbach und Bayern verlieren. Das funktioniert nicht. Also dann gibt es Stunk, glaube ich, bei uns zu Hause auf der Tribüne, wenn wir uns 3 Spiele hintereinander nur Niederlagen angucken. Ich denke, wir wollen den Kampfgeist einfach sehen, den man am Samstagabend gesehen hat. Und ich fand auch gerade in der Kurve, wir waren ja schon von vornherein mega angezündet. Also wir hatten ja auch unsere Choreo mit Luftballons und Fahnen und Konfetti und alles, was Mainz zu bieten hat.
Ich war kurz überfordert, muss ich ehrlicherweise zugeben. Ich habe die Fahne geworfen, ich habe das Konfetti gewedelt und den Ballon zum Platzen gebracht. So, ich war
und
komplett fertig.
Und du warst noch damit beschäftigt, dass dein Bier nicht umkippt. Also es war wirklich...
Nein, bei Konfetti musst du ja immer das Bier so halten, dass das Konfetti nicht ins Bier geht. Weil du willst ja vieles haben, nur kein Konfetti im Bier. Also das heißt... ein Bier in einer Hand von oben angefasst und dann mit der anderen Hand 3 Sachen gleichzeitig machen. So, das ist wirklich Big-Fan sein.
Das klingt für mich nach einem coolen Reel, so einem Ratgeber für Fans in Stadion, der sicherlich gut funktionieren würde. Denkt mal drüber nach.
Wobei ich auch sagen muss, da haben es unsere Cabos echt nochmal gut gemacht. Die haben nochmal in Ruhe vorher gesagt, sie zählen runter, dann kommen die Luftballons, dann kommen auch die Fahnen und dann zählen sie nochmal runter. Also es war wirklich sehr gut vom Ablauf her, nur die Leute, die gedacht haben, ach so ein Luftballon, den nehme ich, ach so eine Fahne nehme ich auch, oh ja, Konfetti, gib mir und dann stehst du auch mal da und hast 3, eigentlich 2 Aufgaben zu viel.
Und dann kommt noch einer mit dem Bier und es ist noch eine halbe Stunde bis zum Anpfiff. Weißt du so? Dann bist du leicht überfordert. Aber lass uns darauf gucken, wie Henriksen seine Mechanismen gewählt hat, seine Bewältigungsmechanismen, die Heidenheimer Bewältigungsmechanismen, um gegen St. Pauli triumphieren zu können. Ein Blick auf die Startelf verrät uns, Amiri war wieder dabei, die Gelb-Rot-Sperre abgesessen. Leitsch ersetzt Andreas Hanke-Olsen, der Amiri quasi den Handschlag an der Seitlinie gegeben hat und jetzt draußen auf der Tribüne saß. Und Amindo Sieb startete.
Das war tatsächlich taktisch, fand ich, alles gut gelöst. Also Maxim Leitsch hatten wir ja schon vergangene Woche, wäre sicherlich auch gegen Heidenheim ein Startelf-Spieler gewesen, ist dann aber erkrankt ausgefallen.
Ja, also wir hören es ja. Also ich klinge immer noch nicht gut. Also ich habe immer noch eine leichte Erkältung, haben gerade alle. Also von daher, das kannst du keinem anrechnen.
Ja. Bei Minno Sieb wäre es möglicherweise ganz genauso gewesen. Der war ja auch einige Tage vor dem Heidenheim-Spiel ausgefallen. Hatte ja eigentlich schon ein gutes Momentum in Augsburg mit seinem Tor, das dann ja so ein bisschen unglücklich kippte, weil er nach 30 Minuten ungefähr dann raus musste, weil er dem Amiri gelb-rot sah. Und ihn jetzt von Anfang an zu stellen, war eine goldrichtige Entscheidung, weil es auch einfach in eine Schwäche von St. Pauli reingespielt hat. St. Pauli hat eine stabile, ordentliche Dreierkette, aber eine, der es an Tempo fehlt. Und gerade diese Jungs vorne zu haben, die dann einfach Umschaltsituationen schnell ausspielen können mit Speed, war gut.
Und gleichzeitig hat Mainz 05 dann eben diesen Fehler nicht gemacht und beispielsweise Stefan Bell aufgestellt, wo Elias Sarr sich wahrscheinlich tierisch gefreut hatte. Der hat sich dann aber überhaupt nicht gefreut. Der ist nämlich auf Dominik Kohr getroffen, der wieder zurück war in der Innenverteidigung. Sano dafür wieder auf dem Platz, neben Amiri. Also dieses Triumvirat, da, dass sich in permanenter Rotation befindet. Und ja, jetzt wieder Sano Amiri auf der zentralen defensiven Position.
Und ich finde auch, dass dieses Spiel nochmal gezeigt hat, wie zentral Nadim Amiri einfach für unser Spiel ist, weil er wirklich jemand ist, der, wenn er mit allem, mit Herz und Fuß auf dem Platz ist, dann ist er gegen nichts zu ersetzen. Also das ist einfach so essentiell fürs Mainzer Spiel und ich fand es jetzt auch gegen St. Pauli wirklich unheimlich schön zu sehen, wie das auch mit Sieb zusammen funktioniert. Also ich glaube, da baut sich so eine kleine Bromance auf, die wir auch bei Kruder und Amiri gesehen haben und ich hoffe einfach, dass es genauso fruchtbar wird, weil allein das 2-0, das war so gnadenlos effektiv. Es hat einfach richtig Spaß gemacht.
Lass uns gerade mal auf Amiri gucken. Amiri hat nämlich seine Form scheinbar wiedergefunden. Die hat er nämlich gar nicht gehabt. Wir haben ja schon gesagt, damals gegen Wiesbaden. Er hat ja gerade Leitsch, der keine Spielpraxis hatte, nur auf den Füßen gestanden, hat ihn in der Spieleröffnung teilweise behindert. Das war in dem Spiel gar nicht mehr so. Jens hat sich auch wesentlich besser zurechtgefunden dadurch. Und auch Dominik Kor war in der Spieleröffnung wieder sehr gut dabei, hat einen guten Mix gefunden aus kurzen Eröffnungen, aus langen Bällen. Und gerade Sieb, weil du ihn angesprochen hast, mit seinem Tempovorteil, dann im Zusammenspiel mit Nadim Amiri als Verbindungsspieler, du hattest mehrere Möglichkeiten, kurz über die Außen zu gehen, mit Cassio oder Mwene auf der anderen Seite. Du hattest die Möglichkeit, Amiri als Verbindungsspieler mit einzubinden oder auch mal den langen Ball auf Burkhardt oder Sieb zu legen. Das war schwer auszurechnen für St. Pauli und sobald da nur eine Unsauberkeit drin war, hat Mainz 05 gnadenlos zugestochen.
Und du hattest wirklich mit Nadim Amiri, anders als gegen Heidenheim, wo dann Korn Sano in der Mitte stand, ein Spieler, der den Ball auch einfach mal halten kann, der ihn wirklich dirigieren kann, ja, der auch wirklich eine richtig gute Antwort nach seiner Sperre gezeigt hat. Wir haben ihn ja hier auch kritisiert und auch hart kritisiert vor 2 Wochen, weil das natürlich Unsinn war, was da in Augsburg passiert ist und es war auch unnötig. Und ich finde, er hat diese Pause wahnsinnig gut genutzt und man hat gemerkt, er ist ein Führungsspieler inzwischen. Er ist sich seiner Verantwortung wahrscheinlich vor allem nach diesem Heidenheim-Spiel sehr bewusst gewesen. Auf mich kommt es hier an. Ich muss diese Mannschaft auch führen auf dem Platz.
Und er ist dafür auch belohnt worden aus der Kurve. Er war der letzte Spieler, der vom Platz geht und ist mit Nadim Amiri-Sprechchören verabschiedet worden. Und das hat ihm viel bedeutet. Er ist auch, hat sich nochmal umgedreht auf halbem Weg, hat nochmal gewinkt, er hat sich total gefreut. Also es fiel auch etwas von ihm ab. Und ich glaube, ihm ist in diesem Spiel auch nochmal bewusst geworden, ja, es kommt halt eben nicht nur auf mich an. Ja, er ist Führungsspieler, aber er hat vorne drin Leute, auf die er sich verlassen kann, die was mit seinen Bällen auch anfangen können. Und wenn hinten raus Leute sind wie Leitsch, Jens und Chor, die halt wissen, wie man Fußball spielt und auch einen geraden Pass spielen können, muss ich denen nicht auf den Füßen stehen und denen das Fußballspielen erklären.
Und das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, was wir eingangs der Saison eigentlich gesagt haben, dass mit Sepp Vandenberg jemand in der Abwehr war, der Amiri auch so ein bisschen die defensiven Aufgaben erleichtert hat. Und ich glaube, das Spiel hat auch nochmal gezeigt, gerade Leitschi fand ich war in der super Form und das, so wie die drei da hinten zusammengespielt haben, das hat auch gut funktioniert. Das war ja jetzt auch nicht unbedingt so klar, dass das unbedingt klappen kann, aber ich fand tatsächlich, unsere Innenverteidigung war sehr überzeugend, weil es ist ja auch nichts wirklich angebrannt.
Lass uns doch dann gerade mal auf die Innenverteidigung gucken, weil ich finde das ja sehr spannend. Lass uns mal auf Leitsch gucken, weil Leitsch hat wieder ein sehr starkes, überzeugendes Spiel gemacht. Ich hoffe, dass er fit bleibt, jetzt nicht nochmal einen Infekt bekommt, sich nicht verletzt, dass er regelmäßig ein Spielen bekommt. Bei dem hat sich halt im Vergleich zu seinen ersten Spielen von seinem Bewegungsablauf alles verändert. Er wirkt ganz anders. Er wirkt regelrecht erleichtert. Er hat keinen schweren Schritt mehr, hat einen leichten Schritt. Er hat Schnelligkeit gewonnen. Seine Werte in der Vorwärtsverteidigung, das, was du jetzt gerade angesprochen hast, Felicitas, mit Blick auf Sepp Vandenberg, sind herausragend gut. Und beispielsweise das 3-0 ist eben genau auf die Art und Weise entstanden.
Ja, er gewinnt den Ball vor dem 16er und in dem Moment spitzelt er ihn schon so weiter nach vorne. Also er denkt die Offensivaktion quasi mit. Und St. Pauli, die eigentlich noch gar nicht in diesem Gegenpressing sind, kann gar nicht mehr reagieren. Danach spielt Mainz 2 Pässe, Johnny schließt ab, wunderschönes Tor. Aber zu großen Teilen zu verdanken hat man es Maxim Leitsch. Und was auch noch dazu kommt bei Maxim Leitsch, er hat ja auch immer hervorragende Passquoten, er ist ja wirklich auch ein wahnsinnig guter Fußballer, vielleicht sogar der Beste aus der Dreierkette heraus, die jetzt am Wochenende gespielt hat. Und gerade wenn so ein Gegner wie St. Pauli dann anläuft, Mainz Fehler erzwingen will, ist natürlich ein Passspieler wie Maxim Leitsch Gold wert. Ja? Also der überbrückt manches Pressing dann einfach und dann ist der Ball vielleicht schneller im Mittelfeld bei einem Nadim Amiri, der ihn nach vorne treiben kann. Das war eine Freude, ihn zu sehen.
Also dieses Pressing überbrücken, das ist genau dieser Punkt. Also ob das durch einen geschickten Zweikampf ist oder durch einen geschickten Pass. Und in dem Fall ein Zweikampf, der wirklich nicht risikofrei ist, wenn er da zu spät kommt, ist das eine wirklich gefährliche Freistoßsituation. Aber er findet genau das richtige Maß, genau das richtige Tempo. Es ist quasi ein körperloser Zweikampf. Er trifft den Ball perfekt, der kann direkt mitgenommen werden. Da muss man sagen, Amiri schaltet halt auch wahnsinnig schnell um. Ein, zwei Kontakte, bam, weg das Ding. Da ist nichts mehr mit Gegenpressing. Das ist vorbei. Also das eine ist das Pressing, aber das Gegenpressing auf diese Art und Weise zu lösen, was Leitschi und Amiri da gemacht haben, das spricht schon für hohe spielerische Intelligenz. Das kannst du nicht mal gerade eben so. Und das hat mir wirklich Spaß gemacht. Und Leitschi nach seinem Tor, das er ja schon diese Saison geschossen hat, empfiehlt sich konsequent für mehr. Und ich plädiere wirklich dafür, diesem Jungen Zeit zu geben. Gib dem die Zeit. Wenn der das Vertrauen spürt, wenn er sich weiter Erfolgserlebnisse erarbeitet, dann werden wir eine wahnsinnige Freude an diesem jungen Mann haben.
Und das ist ja das, was wir uns schon immer gewünscht haben eigentlich. Also das, was wir ihm hier schon immer von Herzen gegönnt haben, was halt bis jetzt einfach noch nicht so passieren konnte. Und ich finde es so schön, dass über diese Kette von Leitsch, Amiri und dann einfach der schnelle Abschluss von Johnny, aber eigentlich alle drei Tore, das ist eine neue Mainzer Effizienz, oder? Also wie oft haben wir in diesem Podcast über Chancenwucher geredet und gegen St. Pauli spielen wir 3-0 und ich glaube, wir hatten einen XG von 0,91 oder so. Also das war ja wirklich aus den Fehlern, die St. Pauli gemacht hat, das Maximalste rausgeholt und einfach nichts anbrennen lassen. Und das macht als Fan und ich glaube auch als Experte einfach nur Spaß, das zu sehen.
Aber es liegt halt vor allen Dingen daran, wie die Bälle in die Spitze kommen. Erinnert euch zurück. Ja. Unter Sievert, wo dann gesagt wurde, ja, unsere XG-Werte sind doch so toll, wir schießen doch so häufig ans Tor. Naja, aber wie kamen sie vors Tor? Wie viel Arbeit steckte drin, dass der Ball noch aufs Tor ging? Aber das fängt halt schon vor dem eigenen Tor an. Nadim Amiri hat es dann wunderbar aufgefangen, veredelt das Ganze nochmal. Der kann auch mal einen schwierigeren Ball nochmal weiter vorgeben. Aber lass uns noch einmal kurz bei der Innenverteidigung bleiben, weil Andreas Hanke-Olsen wird ja zurückkommen. Und dann ist da halt Sano, der, wenn wir jetzt uns einen Spieler rauspicken müssen, gegen St. Pauli zu den Schwächeren gehört. Sagen wir mal zu den zwei schwächeren Mainzern auf dem Platz. Für mich waren das Lee und Sano. Da bietet sich dann eventuell an, dass du sagst, okay, Dominik Kor, ziehen wir einen vor. Der räumt auf neben Nadim Amiri. Wir haben Jens dahinter, der ordentlichen Job macht. Wir haben Leitschi, der extrem gut nach vorne verteidigt. Das heißt, auch Kor kann sich ein bisschen entspannen. Und wir haben Andreas Hanke-Olsen auf der richtigen Seite, dann Leitschi auf der anderen Seite. Wir haben genauso viele Optionen in der Spieleröffnung, aber wir sind defensiv gefestigt im zentralen Mittelfeld. Das wäre eine Möglichkeit, für mich zumindest, Sano eine kurze Verschnaufpause zu geben, weil man gewöhnt sich nicht von jetzt auf gleich an Bundesliga-Niveau.
Das wäre die perfekte Möglichkeit, wenn Dominik Kor nicht eine Zwangspause bekommen würde.
Naja gut, die hat er sich ja, ich glaube, das kann man an der Stelle sagen, bewusst abgeholt. Ne? Also das eine ist, er ist jetzt auf Platz 2. Es gab nur einen Spieler, der sich schneller eine Gelbsperre abgeholt hat in der Geschichte der Bundesliga. Das ist schon an der Grenze und wir wissen ja, er hätte auch 2 rote Karten schon haben können, vielleicht sogar müssen. Und in diesem Spiel holt er sich dann die gelbe Karte, weil er sich denkt, na gut, ich fehle lieber gegen Leipzig als gegen Gladbach. Gladbach ist das wichtigere Spiel, kann ich sogar verstehen. Aber ob du deswegen den Gegner verletzen musst und Ilias Saad fällt einfach mal 4 Monate aus und das ist der 2. Spieler, den Kor jetzt in 6 Spielen verletzt hat, weiß ich nicht, Digga, du bist gut genug und hast lange genug Bundesliga gespielt, um dir anders eine gelbe Karte abzuholen.
Ich würde ihm da allerdings jetzt in dem Fall keinerlei Absicht unterstellen wollen. Also er kommt halt einfach in einem 1-gegen-1-2-Kampf viel zu spät, ja, gegen einen wahnsinnig dynamischen Spieler wie Saad, das muss man sagen. Tut mir für ihn auch tatsächlich wahnsinnig leid, weil das wirklich ein Junge auch ist mit einer tollen Biografie, der ja nie ein NLZ durchlaufen hat und sich im Endeffekt dann wirklich so über Niederungen halt hochgekämpft hat in den Profifußball. Aber in dem Fall würde ich Dominik Kor jetzt keine Absicht unterstellen wollen. Ich fand dann schon solche Aktionen wie jetzt gegen Heidenheim grenzwertiger, ja, weil sie, ja, weil man da auch durchaus hinterfragen musste, warum, ja.
Aber du kannst mit den Tätigkeiten von Dominik Kor kannst du inzwischen so einen Clubtanz machen. Kennst du das? Also dieses Ellenbogen vor, rechts, links, kleiner Hodengrabscher. Einmal vorne raufgetreten, einmal drehen und rechter Ellenbogen, linker Ellenbogen, kleiner Hodengrabscher.
Das ist der Tanz an der Linie zur roten Karte mit Dominik Kor.
Genau.
Also Jan wird hier demnächst ein Video anstellen, nehme ich an, wo er diesen Tanz vorführt. Ja, ich freue mich jetzt schon drauf, tatsächlich. Leistungsmäßig muss ich sagen, habe ich mich ein bisschen in meiner Meinung bestätigt gefühlt, dass ich ihn spielen lassen würde bei St. Pauli.
Stimmt, ich hatte gesagt, ich würde ihm einen Denkzettel geben und jetzt atmen wir mal kurz durch.
Ja, also tatsächlich hat da sogar meine Intuition endlich mal wieder funktioniert.
Stopp, dein Bauchgefühl.
Ich habe mir mal heute diese Heatmap, also ne, diese Karte, wo ein Spieler besonders oft ist, habe ich mir heute mal bei Dominic Kor angesehen. Ich hatte das Gefühl, der hat irgendwo ein Zeltlager auf der Seite von Ilias Saad aufgeschlagen, ja, Lagerfeuerchen gemacht, ne, Marshmallows übers Feuer und dann immer gewartet, wann kommt der denn jetzt? Ne?
Ja, der hat ihn gut abgebrannt. Also das muss man wirklich sagen. Also abgeröstet vom Feinsten, da ging gar nichts. Also Ilias Saad wurde in diesem Spiel richtig eingeschult. Von Dominic Kor, das ist das eine, und das andere ist mir eine Szene so im Kopf geblieben. Ich habe gar nicht so viel von dem Spiel gesehen, ehrlicherweise, weil ich nur am Supporten war und eine Fahne vor mir war. Ist auch egal, es ist ein Auswärtsspiel.
Und kein Konfetti ins Bier sollte.
So, aber es ist ein Auswärtsspiel und du stehst im Supportbereich. So, deswegen ist vollkommen fein für mich. Aber die Szene ist mir im Kopf geblieben. Nadim Amiri kriegt den Ball, läuft zur Grundlinie und denkt sich, so Junge, nett, dass du es im Profifußball geschafft hast. Ich zeig dir kurz, was man können muss. Dreht sich um, tunnelt Ilias Saad und geht an ihm vorbei. Und jetzt muss man dazu wissen, Ilias Saad, du hast deine tolle Biografie angesprochen, der hat Futsal gespielt. Und Futsalspieler machen dich auf dem Bierdeckel nass. Aber was Nadim Amiri in dem Moment mit dem armen Ilias Saad gemacht hat, ich glaube, der ist auch dankbar, dass er sich jetzt ein paar Wochen ausruhen darf, weil das blieb auf jeden Fall in den Klamotten hängen.
Also ich muss jetzt hier mal kurz einhaken. Ich komme nämlich aus einer wirklich schwierigen Aufnahme mit dem Müllerton, weil ich doch ganz schön in Erklärungsnot geraten bin, ob dem Ärger, der mir durch das Mikrofon entgegengeschlagen ist. Also ich kann jeden St. Paulianer einfach nur verstehen, der sagt, warum kriegt Kor nicht schon bei seinem ersten Foul in der 6. Minute eine gelbe Karte? Einfach um dem zu sagen, hier ist jetzt heute nicht die Zeit für böse Fouls, für was auch immer du dir vorgenommen hast, mit deinem Gegner anzustellen. Und ich kann insofern das auch, ich verstehe, was du meinst, dass Kor sich diese gelbe Karte noch abholt. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, wir haben nicht viele Innenverteidiger und wir sind eine Mannschaft, die wirklich auf jeden im Moment nicht verzichten kann. Wir kommen aus vielen Spielen, wo wir zu 10 auf dem Platz standen, weil wir dumme rote Karten bekommen haben. Und da zählt er natürlich auch dazu. Und dann finde ich, musst du als Bundesliga-Profi, der natürlich immer an der Grenze zum Foul operiert, du musst dir in der 88. Minute nicht so eine gelbe Karte, vor allem nicht auf diese Art und Weise, abholen. Und ich kann da, also da bin ich wirklich auch auf der, wie gesagt, ich verstehe jeden St. Pauli-Fan, der da sagt, das hätte auch rot sein können. Und es ist für St. Pauli natürlich extrem bitter, weil sie ihn halt einfach, weil ihr Spiel so extrem von Saad abhängt, der jetzt halt so lange ausfällt. Und da wurde ich in Erklärungsnot gesteckt, sagen, da hatte das doch nur darauf abgesehen, in der 88. Minute dafür zu sorgen, dass der Gegner im Abstiegskampf nachhaltig geschwächt ist. Und das würde ich ihm auf keinen Fall unterstellen wollen.
Das ist eine klassische Überinterpretation. Also das, glaube ich, kann man klar von sich weisen.
Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass Dominic Kor in der 88. Minute reflektiert, St. Pauli könnte in dieser Saison ja nochmal gefährlich für uns werden. Ja, also
nee, wirklich nicht.
Das war einfach ein klassischer Zweikampf, wo Saad mit seinem Tempo einfach schneller war und er viel zu spät in diesen Zweikampf reinkommt. Ja, es rappelt dann leider halt auch wirklich. Das ist halt wirklich bitter und ich hoffe, der Junge kommt deutlich schneller zurück, als es dann momentan irgendwie in Aussicht steht.
Es ist ein Bänderriss, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also das ist keine einfache Geschichte.
Weil das tut St. Pauli weh, das tut natürlich Saad weh, gerade jetzt so erstes Bundesliga-Jahr. Ja, ich kann da die Emotionalität nachvollziehen, weil man natürlich bei St. Pauli auch um den Wert des Jungen weiß und bei den Fans auch weiß. Aber da glaube ich, am Ende des Tages war einfach ein Zweikampf, in dem er viel zu spät kommt. Aber ich bin bei dir, er muss halt aufpassen. Ich bin jetzt in Mathe ehrlicherweise nie der Einser oder Zweier oder Dreier Schüler gewesen. Ich fahre das Ganze jetzt nicht weiter fort.
Du warst immer schon gut mit Worten.
Ich war immer schon, ja, danke. Das kann man nett ausdrücken. Und wenn man jetzt aber mal tatsächlich hochrechnet, Dominic Kor würde, wenn er den Lauf jetzt, den Kartenlauf so beibehält, mehrere Spiele in der Saison einfach fehlen wegen Sperren. Und da hast du völlig recht, das darf nicht der Fall sein. Denn jetzt haben wir Länderspielpause und da muss man ja schon fast als Mainz 05 Trainer hoffen, dass sich da keiner verletzt, ja, dass keiner irgendwie angeschlagen zurückkommt, weil sonst haben wir da schon wieder eine Baustelle.
Das ist vollkommen richtig. Ich finde trotzdem, dass man mit Kor irgendwie reden muss, weil jetzt neben den Punkten, die ihr genannt habt, die komplett richtig sind, der Junge arbeitet gerade daran, wirklich mit Abstand der unbeliebteste Bundesligaspieler zu werden und das mit gutem Recht. Das ist jetzt das Bescheuerte. Ich kann das nämlich nachvollziehen. Du trittst zwei Spieler kaputt, die jetzt erstmal länger verletzt sind. Du hast sie kaputt getreten, so fertig, da gibt es jetzt nichts dran zu diskutieren. Ich will nicht sagen, dass der ein unfairer Typ ist, weil so schätze ich ihn eigentlich nicht ein. Das ist ein harter Arbeiter. Jeder, der so einen hat, freut sich darüber, dass er in seiner Mannschaft ist. Das ist jemand, der alles für den Verein tut, in dem er ist. Das wissen auch übrigens da drüben, die da in Hessen, die wissen das sehr zu schätzen, weil er das auch lange für sie gemacht hat. Auch Augsburg kannte das. Aber das hier ist jetzt gerade eine Qualität, wie er sie so in der Härte noch nie auf den Platz gebracht hat. Und das darf sich so nicht fortsetzen, weil ich habe auch ehrlicherweise keinen Bock wieder als die Tretertruppe per se und Dominik Kohr. Und du weißt auch, wie das ist bei der nächsten strittigen Entscheidung. Der Schiedsrichter denkt sich, ja, das sehe ich jetzt aber gegen Dominik Kohr. Und das ist dann die Situation, die dir am Ende sogar Punkte kostet.
Das finde ich nämlich das ganz Fatale, weil es hatte mich so beim Nachdenken an die Situation unter Bo Svensson erinnert, der quasi nur an der Seitenlinie auftauchen musste, um eine gelbe Karte als Trainer zu bekommen. Und in ähnlichen Ruf baut sich Dominik Kohr ja auch gerade auf. Also wir haben im Millanton wirklich drüber diskutiert, dass dieses erste Foul hätte sofort eine gelbe Karte, die waren mit der Schiri-Leistung überhaupt nicht zufrieden, weil sie gesagt haben, der Schiri hätte sich vorbereiten müssen, hätte wissen müssen, was das für ein Typ ist, dass er Leute kaputt tritt und ihm sofort gelb geben müssen. So, und das ist eine sehr fangeprägte Sicht, zu 100%, aber in dem Moment, wo du dir am sechsten Spieltag die fünfte gelbe Karte abholst, einmal eine dumme rote Karte mitnimmst. Und, also, sorry, aber du arbeitest ja wirklich an deinem eigenen Denkmal und das ist bitter.
Und er muss vor allem jetzt wirklich auch aufpassen, dass er den Ruf nicht zuspitzt. Ja?
Genau.
Also, oder nennen wir es mal nett, noch weiter kultiviert. Ja. Denn, ansonsten schadet er tatsächlich auch einfach der Mannschaft, weil er wird zu viele Spiele ausfallen. Und ich glaube schon, die Scheinwerfer, die werden auch nach der Sperre jetzt sehr, sehr auf Dominik Kohr gerichtet sein. Ich habe heute auch noch in ein, zwei andere Bundesliga-Podcasts reingehört. Und Dominik Kohr ist natürlich neben Johnny Burkhardt ein großes Thema derzeit.
Dann lass uns auch in die Offensive gucken und zu schöneren Themen kommen. Und bevor wir dann zu unserem Goldjungen kommen, lass uns vorher zu jemand anderem kommen. Wir haben ihn kurz angerissen, aber wir müssen nochmal über Amindo Sieb reden, der sich einfach diese Startelf-Platzierung wieder verdient hat. Und, das ist jetzt ein klein wenig bitter vielleicht, aber momentan auch mit den Leistungen klar vor Paul Nebel ist und das auch zu Recht. 2 Tore gemacht, Assist, bärenstark, hat den Halbraum gefunden, ganz stark eingesetzt. Andererseits muss man sagen, dann später raus, Paul Nebel kam rein, zum Glück auf der Halbposition mal eingesetzt worden, auch eine Top-Leistung gemacht, was mich zu meinem Spieler bringt, den ich nicht so stark gesehen habe, nämlich Lee, wo du merkst, da ist Konkurrenzkampf vorne. Denn jetzt muss auf einmal Jason Lee darum bangen, dass Paul Nebel nicht an ihm knabbert. Also Amindo Sieb, für mich momentan genau der richtige Mann, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, da gehört er hin. Und auch, jetzt mal davon abgesehen, dass er gegen St. Pauli, gegen jemanden gestellt wurde, der ihm lag, hat er auch schon gegen andere Gegner gezeigt, dass er die richtigen Anlagen mitbringt.
Und durchaus vielseitig, ja. Also in Augsburg habe ich ja das Tor tatsächlich so ein bisschen mit diesem spanischen Siegtreffer gegen Deutschland verglichen. Mhm. Das war ein wahnsinnig toller Kopfball. Er steht ja wirklich mit jeder Faser seines Körpers in der Luft und wuchtet ihn ein. Und jetzt haben wir ein Tor gesehen, wo er wirklich wahnsinnig schnell in der Situation ist, wo Amiri ihn schickt und er der ganzen Pauli-Verteidigung davonläuft, eiskalt verwandelt. In der Vorbereitung ist er wohl ein bisschen reingekommen nach einer kleinen Verletzung, die er hatte. Also er war in der Vorbereitung nicht immer an dem Stand, dass er jetzt schon 90 Minuten hätte spielen können. Aber bei ihm sehe ich eindeutig die Entwicklung, dass der immer besser und besser wird und hat ja auch vergangene Saison in Fürth in der zweiten Liga zweistellig getroffen. Also durchaus einer, der dann über Geschwindigkeit kommt und einen guten Abschluss hat.
Und da können wir uns ja nur drüber freuen. Also das ist ja genau das, was wir brauchen, gerade wenn wir wie auf Pauli auswärts jetzt einfach so schnell Gegenstöße machen wollen und da einfach den Gegner richtig wehtun möchten, ohne ihn zu verletzen. Und das Schöne ist tatsächlich, fand ich, dass in der 60. Minute dann Nebel kommt, genau für diese Position. Und das war ja was, wo wir jetzt wirklich wochenlang drüber gesprochen haben, dass Nebel als Außenverteidiger schwierig ist. Und ich meine, klar, auch mit den Leistungen, die wir in diesem Spiel von den Außenverteidigern gesehen haben, sind da die Plätze auch auf jeden Fall klar besetzt. Und dass er da die Chance bekommt und sich aber auch auszeichnen kann und zusammen mit Sieb da, glaube ich, wirklich offensive Alternativen bieten kann, das ist für mich neben dem anderen, was wir noch besprechen, eigentlich das Schönste, was wir noch aus dem Spiel mitnehmen können.
Bei Nebel war ich ja im Vorfeld tatsächlich sehr, ich würde sagen, als Beobachter sehr unglücklich mit der PK-Performance von Bo Henriksen. Mhm. Er wurde ja zweimal explizit nach Paul Nebel gefragt. Ja, und er eierte schon so ein bisschen rum. Er könnte in Zukunft ein sehr guter Spieler werden, aber so richtig ein Bekenntnis zu ihm in der Gegenwart hatte er nicht abgegeben. Ich fand aber schon, dass er so diesen Auftritt dann korrigiert hatte damit, dass er Paul Nebel sehr schnell gebracht hatte. Und ich stelle mir jetzt natürlich auch die Frage, dass der im offensiven Mittelfeld gespielt hatte, ist das vielleicht schon ein Abrücken von der Idee, dass er ihn als Außenverteidiger sieht? Denn ich bleibe auch dabei, seine Stärken hat er im offensiven Bereich, da wo er aufdrehen kann, freidrehen kann und tatsächlich auch seine intensiven Sprints, also er ist ja ein Spieler, der sich wahnsinnig verausgabt, auch voll raushauen kann.
Gerade Kampf, zweite Bälle, das, was du auch mal brauchst als Mainz 05, das sind natürlich Nebelsqualitäten. Ich hoffe, Sieb wird dann noch mehr seine 1-gegen-1-Qualitäten mit der Zeit und mit steigendem Selbstbewusstsein auf den Rasen bringen. Dann bringt er eine neue Qualität, die wir so noch nicht ganz im Kader haben, mit. Was mich aber noch zu der Perspektive Henriksen bringt, was du gerade angesprochen hast, Paul Nebel als Außenverteidiger. Es ist ja jetzt nicht so, als ob man, abgesehen von Philipp Mwene, mit den Außenverteidigern sonderlich glücklich hätte sein können. Also Cassie wirklich mit keiner guten Leistung. Wir haben einen Danny da Costa im Kader. Ich weiß gar nicht mal, also ich glaube, keiner hätte den aktiv noch zum Kader dazugezählt. Ich glaube, den vergessen die meisten, wenn man an unseren Kader wieder denkt.
Und vergiss den ursprünglichen Kapitän nicht.
Zu dem wollte ich jetzt gerade kommen, zu Silvan Widmer, der jetzt auch nicht so die stärksten Leistungen auf den Rasen gebracht hat, sodass sich Henriksen vielleicht dazu gezwungen sah, mal Ausschau zu halten nach Alternativen im eigenen Kader.
Halte ich nicht für ausgeschlossen, tatsächlich. Silvan Widmer, finde ich, hat unter ihm ohnehin keinen leichten Stand, seit er kam. Hat ja auch relativ häufig schon auf der Bank gesessen, als es darum ging, Punkte gegen den Abstieg zu sammeln. Und bei Cassie bin ich auch in dieser Saison so ein bisschen hin und her gerissen. Wechseln sich Licht und Schatten ab, aber halt auch im Schatten so schon einige spielentscheidende Fehler, die er gemacht hatte. Da war vielleicht dann durchaus mal der Gedanke, so ein Junge, der irgendwo sich auch noch entwickeln kann wie Paul Nebel, ja, der im Prinzip auch einfach einer ist, der in Zweikämpfe reingeht, ja, der auch wirklich Körperkontakt nicht scheut, könnte das was sein. Wir haben aber auch noch Ferratschnik, deswegen glaube ich grundsätzlich, auf der Position hat Mainz eigentlich keine großen Schwierigkeiten. Da würde ich Paul Nebel tatsächlich schon im Offensiveren sehen, weil ich auch immer denke, man soll die Jungs da spielen lassen, wo sie ihre Stärken halt haben, ihre Zentralen.
Du verkennst nämlich dann einfach die letzte Saison von Paul Nebel, wenn du dann einfach, du negierst die Leistung, die er bei Karlsruhe gebracht hat, indem du halt sagst, das ist konsequent jetzt die Idee für diese Saison. Und deswegen fand ich es auch nochmal wirklich ein gutes Zeichen, zu sagen, du kommst jetzt offensiv, du kriegst deine Einsatzzeit vorne. Und es waren halt eben nicht nur 6 Minuten, sondern es war halt wirklich mehr.
Ja, und das, was er gemacht hat, das hatte Hand und Fuß. Er hat wieder seine Qualitäten ins Schaufenster gestellt. Schwer wird das jetzt halt für Jason Lee, der erneut, er hat jetzt keinen Bock geschossen, gegen Heidenheim hatte er sehr viele Böcke drin und die waren richtig gefährlich. War jetzt eine unauffällige Leistung, aber man muss halt auch sagen, Jason Lee ist inzwischen ein gestandener Bundesliga-Profi, von dem darf ich mehr erwarten. Und da nehme ich eine andere Perspektive rein als vielleicht ein Bo Henriksen und ein Bo Svensson, weil für mich dürfen etablierte Spieler eben nicht so viele Aussetzer haben. Junge Spieler hingegen dürfen das explizit, sollen das sogar haben, damit sie Mut haben und sich überhaupt entwickeln können. Erfahrene Spieler, tut mir leid, Jason Lee, das ist mir momentan zu wenig für Bundesliga.
Ich habe jetzt mit Bo Henriksen darüber auch noch nicht gesprochen. Ich habe ihn dazu nicht gefragt. Ich kann mir aber schon vorstellen, nach der letzten Saison, dass Lee bei ihm schon einen besonderen Kredit hat. Ich erinnere mich da an viele Heimspiele, in denen Jason Lee dann anders als zuvor, zum Beispiel unter Bo Svensson oder Jan Sievert, auf einmal wieder aufgedreht ist, explosive Momente im Mittelfeld hatte, tolle Pässe gespielt hat.
Ein unglaublicher Zehner, den wir da haben,
ja,
ich erinnere mich.
Ja, ja, eindeutig und dabei auch an manchen Stellen spielentscheidender Spieler war und möglicherweise will Bo Henriksen ihm da jetzt dieses Vertrauen, ne, einfach noch nicht nehmen und lässt ihn auch deswegen spielen, weil er einfach weiß, was für ein Leistungsvermögen letztlich in Jason Lee steckt. Also der Leidtragende des Heidenheim-Spiels war jetzt ja eher Hong, der auch zu Recht nach seiner Leistung gegen Heidenheim auf der Bank saß, wo dann Sieb reingekommen ist. Aber ich würde schon sagen, die Aufstellung und auch die Wechsel haben gezeigt, der Wettbewerb ist schon eröffnet, auch auf den offensiven Halbpositionen.
Gehe ich zu 100% mit und ich finde auch, geh nochmal mit, was du gesagt hast zu Lee und der Vorsaison, weil ich glaube, für Henriksen wäre es auch absolut untypisch zu sagen, du nimmst Lee komplett raus und nimmst vorne die Abteilung Jung und Wild und setzt da 90 Minuten drauf. Also das ist jetzt auch nicht das, was Henriksen eigentlich so macht. Deswegen fand ich das gar nicht verkehrt. Und letztendlich können wir ja auch nur sagen, wenn dadurch Lücken aufgehen, wo sich Spieler nochmal auszeichnen können, vielleicht nochmal in der letzten halben Stunde aufdrehen und nochmal irgendwie dem Gegner einen reindrücken, ist doch auch geil.
Und im Schatten vom Bundesburkhardt, da kann man sich auch mal die eine oder andere Schwäche leisten, weil der dreht gerade komplett frei. Also was Johnny Burkhardt da vorne abliefert, überstrahlt vieles.
Wenn ich an Johnny Burkhardt denke, dann kann ich nur lächeln und mich freuen und mein Herz glüht in Rot und Weiß. Also dieser Junge macht so unfassbar viel Spaß und ich habe gerade noch gedacht, wenn wir darüber reden, dass Lee ein gestandener Bundesliga-Profi ist, das ist Johnny halt jetzt auch und vor allem auch wegen seiner Leistung und er hat einfach diese Leistung zementiert, die er in der Rückrunde gezeigt hat, liefert, ist wirklich unverzichtbar für unser Spiel und ich, also diese zwei Tore, die er gemacht hat, das ist einfach, wofür Mainz 05 auch steht. Und da können wir auch als Mainz 05-Fans stolz drauf sein, dass wir so einen Jungen hier ausgebildet haben und im Kader haben.
Als diese Nachricht kam, haben wir zwar einen High Five in der Innenstadt von Hamburg gemacht und haben wirklich gejubelt, als hätte Johnny noch ein drittes Tor irgendwie geschossen. Sehr, sehr, sehr späte Wahrentscheidung. Am nächsten Tag, Johnny Burkhardt hat noch ein drittes gemacht, so ungefähr. Also wir haben uns richtig gefreut und ich glaube, zu dem Zeitpunkt gab es viele Jubelschreie in der Mainzer Innenstadt und im Mainzer Umland und natürlich noch in Hamburg, weil da noch sehr viele Mainzer übers verlängerte Wochenende waren.
Ich finde, Christian Heidel hat es tatsächlich in dem Fall gut ausgedrückt, der gesagt hat, es gibt keinen Mainzer, der sich nicht für Johnny Burkhardt freut. Ja, also wir haben jetzt ja auch im Vorfeld uns nochmal einige Bilder angesehen und auch nochmal so über die letzten Jahre gesprochen. Und das ist schon eine kleine Märchengeschichte, die mich dann persönlich einfach auch sehr freut, wenn man überlegt, vor einem guten Jahr kam der nach gut einem Jahr Verletzungspause in Hoffenheim wieder ins Spiel. Er hat geweint nach der Einwechslung, ja, und hatte ja mit vielen Leuten aus seinem Umfeld sich dann umarmt. Also allein diese Rückkehr, die muss ja damals für ihn ein fulminantes Erlebnis gewesen sein. Dann haben wir uns ja auch die Frage gestellt, auf welches Niveau kann man sich nach so einer langen Verletzung wieder zurückkämpfen? Und dann hat man gesehen, der kam eigentlich von Spiel zu Spiel zu Spiel in eine Verfassung, dass er wirklich der beste Johnny Burkhardt aller Zeiten ist, der auch wahnsinnig aufgeräumt einfach wirkt, der mental unglaublich aufgeräumt wird, reflektiert wie ein 50-Jähriger, steht aber am Wochenende vor Lothar Matthäus wie so ein 13-Jähriger, der da noch schwärmt. Also ich fand diesen Unterschied echt wunderbar.
Und dieser Moment, als er sagt, jetzt stehe ich hier an diesem Pult und du merkst, dem kommen fast die Tränen, weil das, wir hatten unseren Bucketlist-Moment am Millantor, 18:30 Samstagabend. Und Johnny Burkhardt, Top-Spielmoment. Ich stehe hier mit Lothar Matthäus, einem der besten, vielleicht dem besten deutschen Fußballer aller Zeiten, an einem Tisch. Sagt Herr Matthäus, wirklich, und ich dachte mir, wir wollten ihn doch alle nur noch knuddeln. Oder wir wollten ihn alle in den Arm nehmen. Grundsympathisch, total authentisch. Johnny Burkhardt ist, was Mainz sein soll. Ganz einfach.
Also dieses Interview ist einfach, wie ich habe schon gesagt, das gehört jetzt schon zu den legendären Interviews von Mainz 05 Spielern, weil das ist so, es ist ja auch so bescheiden. Also das, ich finde, das ist so, du merkst in dem Moment auch, dass er sagt so, ich stehe halt nicht jeden Samstagabend hier mit ihnen an einem Pult. Wir haben halt nicht immer ein Top-Spiel und dann stehe ich jetzt mal hier und dann werde ich gefragt, dann kann ich ein bisschen was dazu sagen und ich fand es auch geil, dass die Social-Media-Abteilung schon während dem Spiel gesagt hat, so, ja, danke Julian für deinen Anruf, ne? Ja,
Prime, also wirklich, das
wirklich
war also
Top-Leistung.
Wenn wir letztens gesagt haben, also jetzt ist nicht der Zeit für Robin Zentner nach einer DFB-Nominierung zu schreien und für Nadim Amiri, auch wenn ihr viel gefragt habt, liebe Journalisten, lieber Schlechti, auch du, es ist jetzt nicht die Zeit, von der deutschen Nationalmannschaft zu reden. Und ich finde es geil, dass jetzt einer nominiert wird, der keinen einzigen Moment darüber gesprochen hat, sondern sich einfach mit Leistung ins Schaufenster gestellt hat.
Na, er hat schon in den letzten Wochen gesagt, das ist sein Traum. Aber er hat auch immer den Zusatz gegeben, seine Leistungen werden entscheidend. Deswegen macht er sich über alles andere keine Gedanken. Da hat er Wort gehalten, muss man sagen. Also ich habe mir jetzt nochmal die Statistik angeguckt. Er hat diese Saison 11 Schüsse abgegeben, 5 Tore. Das ist eine Effizienz.
Erinner dich zurück, die Johnny Sivo Hype Train Phase. Ich sag das gerne nochmal, wo alle gesagt haben, wow, wie geil. Und ich sag mir so, nein, Alter, ihr verballert hier Chancen in einer Frequenz, das ist Wahnsinn, das reicht für 2-3 Saisons. Und Johnny Burkhardt auf einmal in einer Effizienz, kopfballstark, was der mit seinem Abschluss gemacht hat. Nochmal, Domi hatte gesagt, die Läufe gefallen ihm viel besser. Ja, natürlich ist es auch das, aber das war auch schon da. Aber diese Abschlussqualität, die ist neu. Die gab es vorher so nicht bei Johnny Burkhardt. Und das hat er sich erarbeitet. Und dieses ehrliche, ganz einfache Malochen, Schleifen, Arbeiten, nach einer Verletzung sich wieder hocharbeiten, die kleinen Schritte nehmen, die kleinen Erfolge feiern. Er lebt vor, wie ein Profi sich verbessert. Johnny Burkhardt ist das beste Beispiel, wie Jugendspieler aus dem NLZ zu arbeiten haben. Johnny Burkhardt ist Mainz 05, durch und durch.
Ja, und du hast gerade gesagt, 11 Schüsse, 05 Tore, also mehr 05 geht dann auch nicht.
Bei 11, ja.
So, ne? Und man muss auch sagen, dass er sich jetzt schon legendären, also Legendenstatus erarbeitet hat, weil es gibt Stand heute keinen Spieler bei Mainz 05, der es geschafft hat, zu diesem Zeitpunkt in der Saison schon 5 Tore vorzuweisen. Also da ist er jetzt schon einsame Spitze. Und Bundesliga.de hat sogar schon getitelt, wandelt auf den Spuren von Lewandowski, weil, haltet euch fest, er in den letzten 6 Auswärtsspielen von Mainz 05 getroffen hat und es gibt nur 5 Spieler in der Bundesliga, die mehr vorzuweisen haben, unter anderem Lewandowski, einsame Spitze mit 8 Auswärtsspielen in Folge. Aber das ist halt einfach nochmal ein Beweis dafür, wie wichtig Johnny Burkhardt einfach für unser Spiel ist und der sich aber auch vor dieser Verantwortung nicht scheut. Und deswegen, wir haben ja auch Anfang der Saison gesagt, die Ernennung zum Co-Kapitän kommt vielleicht auch deswegen, weil Robin Zentner aus seinem Tor, bis der beim Schiri ist und mit dem Schiri reden kann, es dauert halt einen Moment. Aber er füllt diese Rolle als Co-Kapitän so gut und sinnvoll aus, dass du da auch, dass du eigentlich dieses Argument mittlerweile gar nicht mehr zählt.
Ich kann auch tatsächlich nur das wiederholen, was ich auch seit Wochen im Podcast hier sage. Die Zusammenarbeit mit ihm macht einfach wahnsinnig Spaß. Also genauso wie jetzt die ganze Nation Johnny Burkhardt am Samstagabend erlebt hat, so erleben wir ihn häufig halt auch in der Mixzone. Ja? Aufgeräumt, höflich, bodenständig, sympathisch. Es ist wirklich ein Vorbild als Profifußballer, ohne jetzt hier zu sehr in Schwärmen geraten zu wollen. Aber ich finde, genau das muss man auch mal irgendwo loben, weil viele Profifußballer ja oft auch in so einer Schublade stecken, arrogant, ne, und interessiert sich für nichts. Nein, gar nicht. Das ist wirklich ein toller Junge, der sich auch bei allem Erfolg und Einkommen, das er mit Sicherheit auch hat, seine Bodenständigkeit bewahrt hat. Und ich hoffe, der Körper spielt bei ihm jetzt weiterhin mit, ja, dass es da keine Rückschläge mehr gibt. Und ich habe es auch irgendwo geschrieben, Julian Nagelsmann kann sich nicht nur auf einen tollen Stürmer freuen, sondern auch auf einen tollen Menschen.
Das stimmt. Und er ist momentan der beste deutsche Stürmer in der Bundesliga und bei allen Stürmern auf einem geteilten 3. Platz mit Harry Kane. Und ich erinnere mich an deine Hochrechnung. Was waren es? 26 Tore, wenn er die Quote beibehält. Das war vor 2 oder 3 Wochen. Dann knackt er alle Rekorde, nicht nur bei Mainz 05. Harry Kane, zieh dich warm an, haben wir damals gesagt. Also, er ist auf dem besten Wege dahin. Aber, weil wir die ganze Zeit jetzt auch immer wieder Henriksen angesprochen haben, unter Henriksen sind jetzt 2 Spieler zu Nationalspielern geworden. Und Henriksen haben wir auch zu Recht in letzter Zeit mehrfach kritisiert. Nie jetzt seinen Rauswurf gefordert, weil das wäre weit, weit, weit zu früh für mich. Die Diskussion ist auch viel zu verfrüht für mich. Er hat das beste Argument gebracht, mein Punkteschnitt, guckt mein Punkteschnitt. Ich möchte einfach nur mal sagen, guckt mal die Spieler an, die er entwickelt hat. Brian Gruder, der bei Svensson quasi keine Rolle gespielt hat, den hat er zum Nationalspieler gemacht, kann man nicht anders sagen. Johnny Burkhardt, da hat er natürlich sehr viel selbst zugetan, muss man auch sagen, aber ist unter Henriksen Nationalspieler geworden. Und der letzte Mainz-Trainer, an den ich mich erinnern kann, unter den 2 Spieler, meine ich, Nationalspieler geworden sind, ich konnte es jetzt so schnell nicht überprüfen, das muss Thomas Tuchel gewesen sein. Ich meine mit Schürrle und Holtby. So. Also wenn es noch mehr Argumente braucht, dass Henriksen zurzeit schon einen guten Job macht für das, was er da auch kadertechnisch hat, und die Probleme haben wir jetzt vielfältig aufgezählt, dann ist das hier ist auch definitiv ein Argument für Henriksens Arbeit.
Ich bin bei dir. Das mit dem Punkteschnitt fand ich in der Pressekonferenz schon interessant, weil das klang schon eindeutig nach einer Botschaft, die er auch für sich setzen wollte. Also auch ein klares Plädoyer, und da hat er auch recht, 1,63 jetzt bei Bundesligaspielen, das ist ein herausragender Wert für einen Trainer von Mainz 05, kommen am Ende auf 55 Punkte, wird er ja das durchziehen. Sehr gut. Bei den Spielern, die er gefördert hat, bin ich bei dir. Brian Kruder, hatten wir ja schon häufiger drüber gesprochen, hatte unter Jan Sievert, also unter Bo Svensson würde ich leicht widersprechen, irgendwann hatte er seinen Platz unter Bo Svensson. Unter Jan Sievert hat es ja eine gewisse Delle dann gegeben, ja, also zu sehr taktisches Korsett, würde ich sagen, ja, und unter Bo Henriksen konnte Brian Kruder einfach seine Freiheit auf dem Platz ausleben. Er musste natürlich dem Trainer versprechen, ich arbeite und ackere. Und bei Johnny habe ich das Gefühl, ist es relativ ähnlich. Ich habe das Gefühl, dass Bo Henriksen ein Trainertyp ist, der, wenn er Spielern die Freiheit lässt, dass die Spieler so sein können, wie sie sind, dass sie diese Stärken ausleben können, die sie haben. Und bei Johnny, finde ich, passt das gerade 1A ins System, einfach so von der Arbeitsmentalität her, aber auch, dass er als Stürmer einfach ganz vorne auch als Abnehmer steht.
Ja, und ja auch immer auch sagt, spiel mir den Ball hier hin, gib ihn mir genau hier hin, und er zahlt es halt auch genau zurück. Und es funktioniert.
Und weil du es ansprichst, eine schöne Melange, wieder eine tolle Flanke von Philipp Mwene. Toll draufgegangen, insgesamt die ganze Mannschaft, toll nachgesetzt. Man hat St. Pauli nicht zur Ruhe kommen lassen, Ball nicht vernünftig geklärt. Tolle Halbfeldflanke, aber Johnny zeigt den Ball an. Der steht da zwischen den beiden Innenverteidigern und zeigt an. Philipp Mwene weiß aber genau, wonach er schauen muss. Und der spielt diesen Ball sehr, sehr gut. Auch wenn das natürlich ein Torwartfehler ist. Und ohne Torwartfehler fällt da kein Tor. Aber dass Johnny in dem Moment mit dem Rücken zum Tor weiß, ach ja, der Depp, der ist rausgekommen. Ich nick den mal kurz. Das machst du nur, wenn du A, ein super Verständnis davon hast, was gerade um dich herum passiert ist. B, wenn du das nötige Selbstvertrauen hast, und C, wenn du die Mitspieler dafür hast, die dir diesen Ball spielen können. Ansonsten brauchst du ihn nämlich gar nicht anzeigen.
Also diese Trüffelschwein-Mentalität von Johnny hat mir am Wochenende auch gut gefallen, weil wir reden von Bruchteilen von Sekunden, wo du das Gefühl haben musst, hier könnte die Szene kommen. Und dieses Anzeigen fand ich auch herausragend. Und wie Philipp Mwene den spielt, war top. Philipp Mwene würde ich zum Beispiel auch nochmal als einen Spieler nennen, der unter Bo Henriksen sich auch grandios entwickelt hat. Ne? Also gerade in dieser Saison, in der viele Spiele wirklich nicht gut waren von der gesamten Mannschaft und es durchaus auch Anlass zur Kritik gab und gibt und man sich durchaus auch fragen kann, welche Idee hat man denn jetzt genau so vom Auftreten auf dem Platz? Aber Philipp Mwene ist inzwischen auch zu einer echten Konstante in diesem Spiel geworden.
Ich glaube, das ist aber auch ein Spieler. Wir reden ja hier von sehr spielintelligenten Spielern. Egal, ob wir von Gruder reden, egal, ob wir von Wene reden, der ja auch schon in Holland höher und auch schon in der Champions League gespielt hat. Egal, ob wir von Nadim Amiri reden, egal, ob wir von Johnny Burkhardt reden. Ich glaube, das sind Spieler, die in einem Korsett nicht so gut funktionieren. Und das sind Spieler, denen du das Vertrauen entgegenbringen musst, dass sie ihre Freiheiten bekommen. Und wenn sie diese Freiheiten kriegen, dann zahlen sie dir das auch wieder. Und dafür ist, glaube ich, Henriksen genau der richtige Trainer. Weil du Sievert angesprochen hast, der probiert hat, taktische Disziplin reinzubringen und damit das irgendwie zu kompensieren. Das ist ja durchaus ein legitimer Ansatz, wie ihn der ein oder andere Feuerwehrmann auch durchaus praktiziert. Aber ich glaube, für eine Mannschaft, die doch recht spielstarke Spieler hat, ist das vielleicht der falsche Weg gewesen. Und das siehst du nochmal an Henriksen, der nicht nur versteht, wie er seine Jungs anpacken muss, sondern ihnen auch das nötige Vertrauen entgegenbringt. Und ich bin gespannt, wie er es schafft, entweder eine Entwicklung durch die Entwicklung der Einzelspieler voranzutreiben bei Mainz 05 oder eine taktische Entwicklung, die natürlich schwierig ist, wenn du viele Freigeister hast, weil irgendwo musst du ihnen taktische Grenzen setzen.
Und da, glaube ich, ist jetzt auch nochmal gut, dass wir jetzt Länderspielpause haben, dass da vielleicht auch nochmal intern irgendwie Abläufe trainiert werden können oder nochmal andere Überlegungen angestellt werden können, wie es denn dann nach der Länderspielpause gegen Leipzig zum Beispiel weitergeht, weil das wird mit Sicherheit ein anderes Spiel als gegen St. Pauli. Aber ich finde es als Mainzer immer noch jetzt einfach ungewohnt zu sagen, es ist Länderspielpause und ich muss den Fernseher trotzdem anmachen, weil auf einmal spielt wieder ein Mainzer in der deutschen Nationalmannschaft und du hast trotzdem keine Ruhe. Aber das, also ich kann nur noch mal abschließend zu der ganzen Burkhardt-Thematik sagen, das ist so ein Weg, der hat sich selbst gezeichnet und ist einfach so von Herzen wirklich ihm zu gönnen. Und es gab ja auch die Ersten, die schon gesagt haben, so hier, also deutsche Nationalmannschaft, es gibt noch keinen Burkhardt-Vlog bei euch im Shop. Was soll das denn? Den brauche ich jetzt sofort. Und ich glaube, es sind auch einige Johnny Burkhardt-Trikots am Wochenende bestellt worden.
Ich glaube, das würde mir auch sehr gut schmecken. Ich würde mir noch so ein pinkes Ding holen mit Burkhardt hinten drauf, das würde mir schmecken. Da hätte ich Lust drauf. Und obwohl Länderspielpause ist und natürlich eine Bundesliga-Pause ist, ist aber keine Spielpause bei Mainz 05. Wir haben unter anderem ein Benefizspiel und das ist am kommenden Mittwoch um 18 Uhr für den 7-jährigen Liam Brummer, der einen Gehirntumor hat.
Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir jetzt auch darauf hinweisen, besucht das Spiel auf jeden Fall. Wenn ihr es nicht besuchen könnt, spendet gerne trotzdem. Also auch wir von der AZ, wir werden das Spiel live kostenlos übertragen. Auch dort wird es natürlich die Spendenangebote geben und die werden dort zu finden sein. Ist tatsächlich eine ganz tragische Geschichte. Ist der Enkel von einem ehemaligen Spieler, Axel Brummer. 7 Jahre Gehirntumor. Ja, wir unterhalten uns hier auch immer sozusagen über ja, Licht und Schatten des Fußballs, aber am Ende des Tages ist Fußball halt immer noch Unterhaltung. Es soll uns Spaß machen, es soll uns Freude geben. Und so ein 7-Jähriger, der einen Gehirntumor hat, ich finde das somit das ja, Schlimmste, was man sich vorstellen kann, was man sich auch für Eltern vorstellen kann, für den Jungen vorstellen kann, der unglaublichen Kampfgeist und Lebensenergie dann auch bei dieser Krankheit aufbringen muss, stellt die Familie natürlich auch vor große Herausforderungen. Von daher glaube ich, alles, was man tun kann, um dort Unterstützung zu leisten, bitte, bitte machen. Ich finde es auch total toll, dass auch alle anderen hochklassigen Clubs in Mainz dabei sind, eine Auswahl stellen. Auch da die Spieler grundsätzlich alle sagen, wir machen es halt, wir freuen uns zwar auf das Spiel, aber wir machen es für einen guten Zweck. Und ja, ich weiß, wirklich supporten, supporten.
Und dann am Sonntag um 14 Uhr am Bruchweg empfangen unsere 05erinnen den Tabellenersten aus Elversberg zum Topspiel auf dem Kunstrasenplatz 1. Ja, also einfach der Nase nach, da wo was los ist, da wird was sein. Tolles Spiel, die Mädels spielen bisher auch eine sehr, sehr starke Saison. Auch da lohnt es sich hin und vorbeizugehen und hoffentlich einen Sieg zu feiern.
Habe ich fest vor, ist eingeplant.
Also, dann treffen wir uns am Mittwoch und am Sonntag. Wo findet das Ganze eigentlich statt, das Benefizspiel von Liam Brummer? Das hast du noch nicht gesagt.
Ich dachte, du hättest es eben gesagt. Jugendheim.
In Jugendheim.
Ja, Mittwoch 18 Uhr.
In Jugendheim. Also, dann sehen wir uns am Mittwoch um 18 Uhr in Jugendheim und danach am Sonntag um 14 Uhr am Bruchweg Kunstrasenplatz 1 bei den Damen, um die zu unterstützen. Und damit bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, danke, dass meine beiden Volltreffer vom Anfang der Sendung dabei geblieben sind. Danke für eure Zeit hier in der Altstadt. Meine Ehefrau muss ja jetzt hierbleiben. Die kann ich jetzt schlecht wegschicken.
Das geht dann jetzt auch einfach.
Ihr reißt jetzt erstmal mein Geschenk auf, würde ich sagen.
Stimmt, das machen wir jetzt sofort. Du willst doch nur was abhaben, oder?
Ja, ich wollte zumindest mal gucken, ob es noch schmeckt nach der Zeit.
Wenn es mal selbst gebacken ist, kannst du es wieder mitnehmen. Und damit sage ich danke. Bis dahin, macht's gut. Arrivederci.
Bis bald.
Tschüssi.